Von vielen Dingen wusste sie wenig, von vielen gar nichts. Im Ganzen herrschte in ihrem Kopf eine schreckliche Unordnung. Es reichte gerade für die Gesellschaft, in der sie lebte, die genauso unwissend und gehetzt war wie sie. Aber eines möchte ich ihr zugute halten. Sie spürte immer ein dumpfes Unbehagen und wusste, dass dies alles viel zu wenig war. Also sie blickt ja so sehr, sie blickt so auf ihr vergangenes Ich, als sei sie dem entwachsen und wüsste es jetzt besser. Ja, führt jetzt irgendwie dieses Leben, was sie führt, und gibt so ein bisschen fast an, dass es jetzt besser ist. Also sie wirkt ja auch nicht unzufrieden eigentlich im Buch. Und im Film ist es aber total so, dass sie am Ende so mega fertig ist.
Sie ist im Film am Ende fertig wegen dem Mann.
Ja.
Und im Buch hatte ich tatsächlich auf eine Art das Gefühl, dieser extreme Gewaltakt, dieser plötzliche Schlag am Ende von Tod und Vernichtung, was ja nur, weiß nicht, mit Beseitigung aller Leichen eine Stunde vielleicht ist, dass sie danach total weitermacht. Im Buch, im Film versperrt sie dann auch die Tür. Ich weiß gar nicht, ob sie das im Buch macht, dass sie dann im Buch paranoid wird, aus Angst, da ist noch jemand. Mhm. Im Film ist es ja so, dass sie danach die Haare erst abschneidet. Stimmt. Also so einen richtigen Bruch auch uns, dem Zuschauer, signalisiert irgendwie. Sie ist jetzt ist sie ein anderer Mensch.
Und der Zuschauerin?
Und das hab ich das Publikum, habe ich doch gesagt, oder?
Uns als Zuschauer.
Habe ich Zuschauer gesagt?
Ja.
Uns Männer als Zuschauer.
Ach so, Frauen gucken nicht zu.
Doch, aber für die kann ich nicht sprechen.
Ihr Leben geht weiter. So, sie hat irgendwie diesen schlimmen Verlust gemacht. Sie hat irgendwie Stier verloren und sie hat Lux verloren. Das war wohl ihr größter Verlust. Aber sie hat irgendwie weiterhin Bella und es geht irgendwie weiter. Und im Buch ist es so ein... Da, immer wenn sie dann da sitzt mit den kurzen Haaren, ist es so, ja genau, das... Sie hat jetzt Angst. Sie hat Angst, sie sperrt die Tür zu.
Ja. Und sie hat immer die Gewehre in den letzten Aufnahmen, sind immer die zwei Gewehre zu sehen. Und
da habe ich mich auch, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Da habe ich mich auch zwischendurch.
Ladies first.
Gefragt. Nee, stimmt, das ist mir im Film auch aufgefallen, dass ich dachte, oh, wo hat sie das andere Gewehr her? Da dachte ich, ja, bestimmt von dem Mann. Aber der hatte kein Gewehr.
Nee, sie hat im Film zwei Gewehre einfach.
Okay.
Ich glaube einfach, weil es ein besseres Bild ist, wenn sie das überkreuzt. Aber Nessie, vielleicht stellen wir uns erstmal kurz vor.
Hi, ich bin Nessie, ich mag Bücher.
Und ich bin Daniel und ich mag Filme. Und wir lesen Die Wand von Marlin Haushofer und gucken den gleichnamigen Film mit Martina Gedeck von Julian Pölzle. In Die Wand geht es um eine Frau, die in einer Waldhütte von einer unsichtbaren Barriere eingesperrt wird und dort mehrere Jahre auf sich allein gestellt überleben muss. Oder überlebt. Ob sie muss oder will oder gar nicht anders kann, dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Haushofers Roman erschien erstmals 1963. Das heute über 80 Jahre alte Buch wurde aber erst nach einer Neuauflage in den 80er Jahren wirklich bekannt und gilt heute als Literaturklassiker. Man kann das Buch als dystopischen Survival-Thriller lesen, als Depressionsmetapher, als Zivilisationskritik oder emanzipatorischen Befreiungsfantasie. Gefühlt kennt trotzdem niemand Die Wand, sagt die anekdotische Evidenz in unserem Freundeskreis und außerdem jeder Buchladen in Bremen, den ich im Regal bei HA abgesucht habe. Außer ihr lebt in Frankreich, da musste der Verlag 2019 ganz schnell 5000 Exemplare nachdrucken, weil eine Rezension vom Buch auf Instagram viral ging. Die Wand, gleichzeitig Weltliteratur und Geheimtipp. Erst 2012 wurde das Buch dann verfilmt vom österreichischen Regisseur und Drehbuchautor Julian Pölzler. Den kennt man von jeder Menge Fernsehkrimis wie Bella Block und Polt oder von Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegenüber Schauspielerinnen aus dem Jahr 2024. Nessie, Film oder Buch? Was kam zuerst? Wie kamst du hinter Die Wand?
Ja, Die Wand, ich würde sagen, eines meiner Lieblingsbücher, Top 5. Wie kam ich dazu? War ein totaler Zufall. Ich hatte eigentlich keine Kapazitäten, ein weiteres Buch zu lesen. Und hatte, als wir im Urlaub waren, kein weiteres dabei. Und ich sagte, Daniel, hast du noch ein Buch für mich? Und du hattest gerade auch im Urlaub, meine ich, das beendet oder so?
Nee,
du hast es ja irgendwie dabei?
Ja, das ist nicht korrekt.
Ist nicht korrekt?
Ich habe es ja vorgelesen.
Ah, du hattest es davor gelesen, aber du hattest es dabei, weil du es auf deinem iPad dabei hattest. Ja. Und dann habe ich es gelesen und war tatsächlich richtig doll angetan. Ich habe nichts erwartet, aber vieles bekommen.
Ja, bei mir wäre es, wie du schon sagst, gar nicht so lange vorher. Ich habe das, ich glaube auch Anfang diesen Jahres, Anfang 2026, gelesen. Auch einfach nur, weil immer wenn ich nichts zu lesen habe, dann scrolle ich so auf dem iPad durch den E-Book-Store und gucke einfach mal und bin dann irgendwie daran hängen geblieben. Zum einen war es, glaube ich, günstig, war das E-Book. Ich kaufe ja immer eher günstige E-Books. Und hatte aber den Namen und diese Prämisse irgendwie präsent. Und ich glaube, das kann jetzt sein, dass das so eine Mandela-Effekt-Geschichte ist, dass es eine falsche Erinnerung ist. Aber in meiner Erinnerung habe ich irgendwann mal einen Fernsehbericht, vielleicht eine Tagesschau oder Titel, These, Temperamentenbeitrag über die Verfilmung gesehen. Und in meiner Erinnerung ist das irgendwie hängen geblieben, diese total starke Prämisse. So. Da kann man sich ja total reinfühlen. So. Wow, was ist denn, wenn ich jetzt allein im Wald gefangen wäre? Was würde ich denn dann machen? Aber ich kannte entsprechend auch zuerst das Buch und dann den Film.
Na, den Film, den haben wir ja uns dann im Nachgang zusammen angeschaut, ja auch mit der Absicht, diesen Podcast hier zu starten. Ne? Also wir machen ja jetzt auch gerade quasi eine Premiere. Und der Film ist, glaube ich, auch bekannter. Also das Buch kannte niemand, mit dem ich gesprochen habe. Den Film kannten Leute, also eine Person, meine Mutter, die kannte auf jeden Fall den Film.
Ich glaube, das ist keine ausreichende, wie ist das schlaue Wort für aus der Statistik? Die Menge der Leute, die man befragt.
Ja, also wir sind nicht repräsentativ.
Repräsentativ, danke.
Repräsentativ sind wir nicht unterwegs, aber niemand kannte es.
Ja, das finde ich wirklich spannend. Ich habe es auch gerade schon gesagt, also dass ich auch in keinem Buchladen das jemals gesehen habe. Ich habe wirklich in jedem Buchladen von Thalia bis hier, Golden Show habe ich nicht geguckt. Aber die sind ja auch linksextrem, da traue ich mich nicht rein. Nirgendwo zu haben. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der Film inzwischen bekannter ist, auch wenn der, glaube ich, jetzt nicht irgendwie Knallerbomben-Mega-Erfolg ist. Auch ein sehr ruhiger Film. Das ist ja nicht unbedingt.
Aber ich glaube, Martina Gedeck ist schon eine Nummer im deutschen Fernsehen. Die kennt man. Leute im Alter meiner Mutter gucken einen Film, weil er mit Martina Gedeck ist. Ist ja auch eine gute Schauspielerin. Tut jetzt aber nicht zur Sache,
ich weiß. Tut jetzt gar nicht zur Sache. Vergleichen wir doch mal vielleicht, wie sich die beiden Interpretationen oder die Interpretation und das Originalwerk sich verkaufen. Da kommen wir vielleicht zum Punkt schon so ein bisschen, warum dieses Buch nicht in Buchhandlung vorhanden ist, weil es gibt es neu, glaube ich, nur in einer einzigen Auflage aktuell. Und das ist nur dieser Schuber zum 100-jährigen Jubiläum von Marlene Haushofer, der vor ein paar Jahren rauskommt, auch verspätet, weil der Verlag es irgendwie vergessen hat und sich erst irgendwie einen Shitstorm im Feuilleton einhandeln musste, bevor er dann diese Auflage gemacht hat. Ich habe lange auf eBay Kleinanzeigen, es heißt nicht mehr eBay Kleinanzeigen, es heißt nur auf Kleinanzeigen, lange auf Kleinanzeigen gesucht nach einer Ausgabe dieses Buches mit einem halbwegs ansehnlichen Cover und viele sind es einfach wirklich gar nicht. Und es gibt hunderte verschiedene Kleinstauflagen irgendwie von diesem Buch über die Jahre. Das ist jetzt eins mit einem Hund auf einer Bergkuppe.
Also wir nähern uns dem jetzt einmal außen von innen. Was haben wir außen hier in der Hand? Innen, ja, ich habe es in der Hand, ich habe das Buch in der Hand. Braun eingeschlagen. Oben links steht Marlene Haushofer, die Wand. Oben rechts Roman. Und wir haben ein Bild von einem, ja, Hund, ich würde sagen, es ist Lux, der Hund aus dem Buch, der ist wichtig, der auf so einer Alm wahrscheinlich steht, der auch die Alm ist wichtig. Wir haben 200, nee, du lachst, aber ich finde das wichtig. Wir haben 275 Seiten, es riecht auch wie so ein altes Buch, also es ist schon ganz schön. Ja, viele andere Auflagen. Wir hatten ja neulich meinen Lesekreis zu Besuch und haben auch da die Wand besprochen. Und da hatten wir dann 5 verschiedene Ausgaben vor Ort liegen. Und ich würde sagen, das ist nach wie vor noch der schönste.
Am wenigsten hässlich vielleicht.
Der am wenigsten hässliche.
Die Hälfte war auch Neuauflagen, die dann zum Film rauskamen.
Ja, genau.
Mit dem Filmcover auf dem Buch, was ich immer irgendwie, es fühlt sich falsch an, ja. Einfach.
Ja, das stimmt. Da war auch Martina Gedeck drauf.
Nichts gegen Martina Gedeck.
Nee, gar nichts gegen sie.
Die hatte ja erstmal nichts mit dem Buch zu tun.
Aber genau, es war dann.
Das ist auch direkt jetzt eine Kernfrage, ne, die wir uns in diesem Podcast auch in folgenden stellen. Irgendwie, wie haben Buch und Film überhaupt miteinander zu tun?
Ich würde sagen, bei diesem Film speziell haben die sehr viel miteinander zu tun, weil das Film ja sehr wenig interpretiert.
Nee, wenn ich mir jetzt diese Blu-ray hier anschaue, das, was mir gerade aufgefallen ist, total spannend. 4, 5, 6 Bilder irgendwie drauf hier auf dieser hässlichen Plastikhülle. Alle von Martina Gedeck, manchmal mit Hund, einmal mit Katze, nie mit
Kuh. Ja, dabei ist die Kuh Bella, ich würde fast behaupten, für ihr materielles Überleben, für ihr Überleben, das wichtigste Tier.
Ich würde sagen sogar so was wie der Auslöser ihres ganzen Handelns.
Ja, stimmt.
Das ist eine ganz zentral, aber ja, ist jetzt schon schwierig. Ne? Man merkt gerade was der Grund ist, warum wir uns überlegt haben nach 2 Monaten, nachdem wir dieses Buch gelesen haben, dass wir einen Podcast drüber machen, weil wir einfach nicht aufhören seit 2 Monaten über dieses Buch zu sprechen. Und dieser Film ist jetzt nochmal ein neuer Anlass. Was aber auch hinten auf der Coverseite in allen Blurb heißt das, ne? Diese,
also du hast es bei Büchern, weiß ich gar, also wenn andere KünstlerInnen sozusagen über das Buch schreiben, hier tolles Werk, das ist der Blurb.
Er wird auch immer Martina Gedeck hervorgehoben. Wie hier von Elke Heidenreich. Wie Martina Gedeck das spielt, wie sich all das, Verlorenheit, Glück, Angst und Mut in ihrem Gesicht spiegeln, das gehört zum Wunderbarsten, was ich hier in einem Film gesehen habe.
Soll ich den Blurb des Buchs auch vorlesen?
Ja, mach doch mal.
Ein großer Bericht, dessen äußerste Einfachheit klassisches Maß erreicht. Man kann ihn einreihen unter die Meisterwerke abendländischer Literatur, sagt Hans Weigel.
Wer ist Hans Weigel?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist jetzt ein schlechtes Podcasting, ich kann es auch rausschneiden, aber ich google jetzt mal Hans Weigel.
Irgendein alter weißer Mann, der was zu sagen hat, offenbar.
Hoffentlich hat er nie Blackface gemacht. Das ist eine Anspielung auf Dennis Scheck. Der hat mal vor 15 Jahren Blackface gemacht und alle haben es vergessen. Ah. Und das macht mich wahnsinnig. Hans Weigel, österreichischer Schriftsteller und Kritiker, Literatur- und Theaterkritiker, Übersetzer, starb 91.
Ich würde gerne zurückhören zu dem Blurb. Ich habe einen Gedanken dazu.
Ja.
Und zwar würde ich sagen, Hans Weigel hat mit dem, was er da schreibt, absolut recht. Das ist äußerste Einfachheit, wie der Roman geschrieben ist. Also ich bin hier immer noch ein bisschen am Buch, sehr lakonisch. Ich habe es noch nachgeguckt, ob das richtige Wort ist.
Ist das richtige Wort,
diese Nüchternheit, diese schreckliche Situation, in der die Protagonistin sich da befindet, zu umschreiben, finde ich großartig. Also äußerste Einfachheit, klassisches Maß und ein Meisterwerk. Ja? Und das denke ich schon auch. Ich denke, würde sogar so weit gehen, dass man die Wand im Deutschunterricht, im Abitur gelesen haben sollte. Das ist so ein volles Buch und wir mussten doch auch viel beschissenere Sachen von alten weißen Männern lesen. Also, so, ich hatte Deutsch-LK, ich habe wirklich viel Schwachsinn gelesen. Aber das hier, also da kann man, ich sage, da kann man ein ganzes Jahr Unterricht draus machen, wenn man hier verschiedene Sachen interpretiert.
Ja, gerade das Stichwort Interpretation, da kommen wir jetzt, glaube ich, auch direkt in den Vergleich, weil wir wollen ja irgendwie Film oder die Verfilmung eines Buches, wir haben überlegt, andersrum gibt es das, glaube ich, gar nicht, einander gegenüberstellen, weil das ja so ein spannender Gedanke ist, wenn man liest, hat man Bilder im Kopf und dann gibt es irgendwie Menschen, die haben ein paar Millionen und können ihre Vorstellung umsetzen, so, und wo sich das abgleicht nicht. Und ich finde, diese Klapprückentexte beschreiben sehr gut, wo die Stärken der jeweiligen Werke liegen. Mhm. Im Buch liegt diese Vielschichtigkeit der Interpretationsmöglichkeiten. So. Und im Film ist es Martina Gedeck, was auch daran liegt, dass es im Grunde keine anderen Menschen gibt, nur so ein paar reine Statistenrollen. So.
Es gibt keine anderen Menschen und es gibt ja auch gar keinen anderen Text.
Und da sind wir bei allergrößten Ähnlichkeit. Das ja. Weil das Drehbuch würde ich gern mal durch so ein Plagiats Suchmaschine schicken. ist kein Plagiat, aber es wird sehr, sehr viel von der wirklich schönen Prosa des Romans sehr übernommen, einfach was dann Martina Gedeck aber nicht dem Hund erzählt, sondern so als Voice-Over aus dem Off.
Ja, man sieht sie immer wieder, wie sie den Bericht schreibt. Das Buch ist ja auch berichtartig aufgenommen. Also man hat so einen unklaren Endpunkt, würde ich sagen. Ich würde jetzt sagen, der Endpunkt ist der Zeitpunkt, in der der Bericht geschrieben wird, im Buch wie im Film. Und dann berichtet sie von ihren circa 2,5 Jahren oder was, die sie im Wald hinter der Wand verbringt, von ihrem Ankommen bis zu dem Tag, wo sie die Wand findet und dann, wie sie halt so lebt und überlebt und nachdenkt und isst.
Ist wie sein, nicht wie, ist wie essen.
Ist wie sein. Na, essen tut sie auch, nicht besonders gut, aber es hält sie am Leben, würde ich sagen. Und da berichtet sie auch. Und dieser Bericht wird im Laufe des Films sozusagen von Martina Gedeck eingesprochen. Man sieht sie auch immer wieder schreiben. dann ist ja so dieser Bleistift auch so ganz klein, soll irgendwie deutlich machen, sie schreibt da jetzt auch schon eine Weile. Im Buch wie im Film wird auch gesagt, sie hat kein Papier mehr. Aber genau, der Text des Filmes ist, das sind alles Zitate aus dem Buch. Es ist natürlich nicht alles, wie gesagt, 279 Seiten hatte ich vorhin gesagt, die werden nicht vorgelesen alle. Aber da gibt es keine einzige Textzeile, die nicht aus dem Buch stammt. Ja. Außer vielleicht, was ist denn Lux?
Es ist wirklich so nah dran, wie ich selten, glaube ich, erlebt habe. Das ist auch natürlich eine Geschichte, die vom Aufhänger her total, das ist ja der Aufhänger wie, wie heißt der Film mit Tom Hanks und dem Volleyball Castaway. Ist ja eine total spannende Geschichte, ist so eine Abenteuergeschichte, ist irgendwie eine Mystery-Geschichte, ist irgendwie was total für einen Film ja auf den ersten Gedanken mal funktioniert, aber dann, das Buch besteht halt, wie du schon so angedeutet hast oder gesagt hast, nur aus eigentlich ihrem Alltag des Überlebens, so dem Kartoffelacker und dann total internen Gedanken, die teilweise total meandern, die man ja gar nicht insofern irgendwie zeigen kann. So, da hat halt der Herr Pölzler gesagt, besseren Text kann ich selber nicht schreiben, dann nehme ich doch einfach den Text aus dem, was ich verfilme. Im Grunde ist es nur eine Bebilderung, würde ich fast sagen. Eine Bebilderung und vielleicht eine Auswahl von einem Gedankenstrang, den die Protagonistin und den Marlene Haushofer entwickeln. Weil was ja zum Beispiel rausfällt, sind die ganzen Gedanken, die Protagonistin sich macht, die übrigens namenlos ist, deshalb, wir haben den Namen nicht vergessen. Sie hat einfach keinen Namen. Die Gedanken, die sie sich macht über ihre Familie zum Beispiel, über ihre eigenen Kinder. Solche Sachen werden komplett gestrichen, weil man, sonst wäre es ein Hörbuch vielleicht auch. Aber eine stilistische Sache, also ist wirklich ein Film, der stilistisch tatsächlich, mir kam es stellenweise wirklich vor wie ein bebildertes Hörbuch. Aber eine Besonderheit, die der Film hervorgehoben hat, die mir auch im Buch sehr besonders vorkam, war, dass Musik, die kaum vorkommt im Film, fast nur oder nur, aber auf jeden Fall sehr betont, immer dann kommt, wenn sie auf der Alm ist. Also das Buch spielt an zwei Orten. Ob Leute das hier hören, die weder das Buch noch den Film gesehen haben, schreibt uns in die Kommentare.
Also nur Nettes.
Die Geschichte spielt an zwei Orten, einer Waldhütte und einer Alm. Sie symbolisieren so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, den Winter und die Arbeit und den Sommer und die Erholung auf eine Art. Und diese Alm wird durch diesen Einsatz von Musik, fand ich, sehr korrekt in der Sprache des Films hervorgehoben, so wie sie sich im Buch angefühlt hat. Nämlich als ein Ort, der vielleicht ein bisschen was, ich will nicht Magisches hat sagen, aber die Protagonistin schreibt dem Ort ja auch irgendwie so einen Charakter zu, der sich dann auch, die Beziehung zu diesem Ort verändert sich. Ich fand das im Film ganz gut getroffen, dass dieser Einsatz von Musik die Alm ins Filmischere geholt hat. Und unten im Tal ist so das dröge Ackern.
Ich fand's aber auch unten im Jagdhaus durchaus gemütlich. Das war es auf der Alm halt gar nicht. Das Haus oben auf der Alm war gar nicht gemütlich. Aber sie war draußen und filmisch fand ich, wurde das mit den Farben wahnsinnig doll gezeigt. Hier ist jetzt gerade eine gute Zeit. Hier ist eine goldene Zeit, weil dieses Licht, es war so, es war Sonne, es war Wärme, es war Sommer und es war die Zeit des Nicht-Arbeitens. Und das hat die Protagonistin im Film wie im Buch ja ziemlich in die Bredouille gebracht. Jetzt nicht arbeiten zu müssen, sondern die Muße, die Zeit zu haben, irgendwie nachzudenken. Und ich suche gleich mal die Textstelle raus, da gibt es nämlich viele.
Wir können einfach ein Hörbuch aufnehmen.
Was
genau wie der Film machen wir jetzt einfach. Wir lesen einfach die Zitate vor, die uns gefallen haben.
Du, ich glaube, das wäre tatsächlich ganz spannend. Also, weil wir haben ja Zitate gemacht.
Was?
Ja, ich habe gerade den Gedanken, ich würde gerne dieses Zitat vorlesen. Das ist ein ganz anderer Aspekt, als über den wir gesprochen haben. Ich wollte ja gerade ein Zitat für die Alm raus.
Was ist denn das?
Habe ich leider nicht gefunden. Wo es um ihre Befriedigung geht, die sie empfindet, wo sie den ganzen Tag richtig, richtig doll geackert hat. Und sie sagt, diese Befriedigung hat sie nicht mehr gehabt, seit ihre Kinder klein gewesen sind, was ja auch eine super anstrengende Zeit einfach war. Und die Frau braucht einfach was zu tun. Das ist einfach ihr Ding. Dann beschreibt sie, wie ihre Kinder dann aus dem Haus sind. Und dann, damals wandte ich mich wieder sehr meinem Mann zu. Er schien mich nötiger zu brauchen als sie. Meine Kinder waren fortgegangen, Hand in Hand, die Schultaschen auf dem Rücken mit wehendem Haar und ich hatte nicht gewusst, dass das der Anfang vom Ende war. Oder vielleicht hatte ich es geahnt. Später war ich nie mehr glücklich gewesen. Alles veränderte sich auf eine trostlose Weise und ich hörte auf, wirklich zu leben. Weil man ihr die Care-Arbeit weggenommen hat.
Das ist so spannend, weil
sie braucht diese Care-Arbeit.
Es ist direkt wieder so ein Zitat, wo man eigentlich über die Unterschiede zwischen Buch und Film sprechen muss, weil dieser ganze Aspekt, ich habe es, glaube ich, auch schon erwähnt, ihre Familie, das ist sowas, was gar nicht im Buch vorkommt. Und vielleicht kommen wir einfach zu den Unterschieden, zu all dem, was ist die Geschichte, die der Film erzählt. Er erzählt diese Geschichte der Frau, sie überlebt 2,5 Jahre mit harter Arbeit und Tieren. Erlebt dann am Ende diesen Verlust, weil in dieser Wand ist mit ihr noch ein anderer Mensch gefangen gewesen, der die Beweggründe werden wir nie erfahren, die jungen Stier umbringt und ihren Hund, dann von ihr getötet wird. Und auf dem Weg dahin sind die, ich nenne es jetzt mal philosophischen Gedanken, die sie so hat. Im Film sind es immer die, in denen es um die Natur des Menschen, die Natur des Tötens auch geht. Da sind zum Beispiel drin, an einer Stelle möchte sie sich an einem Wolf, an einem Fuchs rächen, dass er ein Kätzchen von ihr getötet hat, entscheidet sich dann aber dagegen. Am Ende ist da ein Mensch, der tötet ihren Stier, mutmaßlich auch zum Überleben, und sie tötet ihn, und das ist so der Faden, den das der Film sich...
Ja, verbringt. Sie sagt, ich kann mich auch relativ gut daran erinnern, sie sagt im Film, wie auch im Buch natürlich, dass sie in der Annahme, der einzige Mensch in der Wand zu sein, ja, also der Mensch, sie ist der Mensch, ja, das einzige Wesen im Wald ist, was Recht und Unrecht tun kann. Und sie sagt, okay, der Fuchs war nicht im Unrecht, als er ihre Katze Perle getötet hat, ein weißes Angora-Kätzchen. Und entscheidet sich dann dagegen, weil sie sagt, okay, der Fuchs hat kein Unrecht getan, also kann ich hier, indem ich ihn töte, kein Recht herstellen. Ich kann nur selbst Recht und Unrecht machen, und es wäre Unrecht, den Fuchs jetzt in Rache zu töten. Das ist ein Gedanke, den macht sie sich im Buch, im Film.
Ja.
Den sehen wir, ist auch schön, so im Schnee. Ne? Ich habe mir das im Buch gar nicht im Schnee vorgestellt. Im Film war es im Wald, im Schnee.
Der Winter hat sein Opfer gefordert in Form der schneeweißen Katze.
Aber eigentlich ist sie da ja gut getarnt, müsste man meinen, Perle.
Auf den Aspekt würde ich auch gerne noch raufkommen. Also ich glaube, über die Ähnlichkeiten zwischen Buch und Film kann man hier, ist fast sinnlos zu sprechen, weil der Film wirklich wenig Eigenes einbringt. Ich glaube, die einzige komplett neue Szene ist, wo sie versucht, mit einem Auto zu flüchten und dann in die Wand fährt. Das ist so die einzige Szene, die der Film komplett neu macht. Was der Film ansonsten halt macht, ist eher Sachen weglassen. Eben alle Aspekte und Gedanken, die Frau sich macht, außer dem, wie du es gerade beschrieben hast, was um diese Fragen von Recht, Unrecht, wer darf Leben nehmen, dreht. Und das macht schon irgendwie auch Sinn. Das ist ein roter Faden, der funktioniert irgendwie im Film durchweg. Aber er nimmt natürlich auch viel Nuance raus, was auffällt, weil der Film halt so eng am Text ist. Ich konnte den Film als jemand, der das Buch gelesen hat, gar nicht gucken, ohne die ganze Zeit Lust zu kriegen, das Buch nochmal zu lesen. Ich dachte, wann ist der Film endlich vorbei? Da fehlt doch so viel. Man hat auch das Gefühl, finde ich, ganz oft an vielen Stellen im Film noch, da fehlt doch jetzt ein Absatz davor und danach, weil es eben so direkt aus einem Roman, der auch ohne Kapitel geschrieben ist, der so sehr fließt, rausgerissen ist. Ich finde schon, das merkt man auch ein bisschen. Ich frage mich, ob man das merkt, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Aber ich habe schon viele Fehlstellen empfunden.
Welcher Gedankenstrang wäre denn für dich die größte, wie hast du es gerade genannt? Fehlstelle?
Fehlstelle? Na, du hast schon dieses Zitat mit ihren Kindern gesagt. Sie spricht sehr harsch auch über ihre Kinder und irgendwie lieblos auf eine Art stellenweise.
Sie erinnert sie immer als 5-jährige Mädchen, als sie sie noch brauchten, als sie sich noch kümmern musste.
Ja. Und was damit?
Als sie sich selber aufgeben musste, um für diese Kinder zu sorgen.
Und was damit halt fehlt, ist irgendwie dieser Kontext, der total erklärt, warum die Frau tut, was sie tut, weil sie irgendwie nach 10 Seiten aufhört, das Mysterium der Wand, sich da überhaupt Gedanken drüber zu machen, und weil ihr eine Kuh zuläuft und sie dann denkt, jetzt muss ich mich um die Kuh kümmern.
Jetzt kann ich nicht mehr weg. Die Zeit der Abenteuer ist vorbei. Ja. Irgendwie so sagt sie das. Ja. Und das ist eine Sache, die mich im Buch wie auch im Film ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, dass sie nicht länger nach dieser Wand gesucht hat. Und dann würde ich aber noch auf einen Aspekt kommen, wo ich das erste Mal beim Film dachte, jetzt passiert hier gerade etwas, was ich nicht erwarte. Jetzt bewegen wir uns gerade vom Buch weg. Nämlich als sie zu so einer Keusche läuft, das ist auch so ein Waldhaus, nehme ich an. Es wird auf jeden Fall Keusche genannt, ich kannte das Wort gar nicht.
Das ist reichlich.
Also es ist so ein kleines Waldhaus, oder? Also sie läuft zu diesem kleinen Waldhaus in der Hoffnung, dort Menschen zu treffen. Und sie läuft dahin und sie sieht auch Menschen. Kurz vorher, ich würde sagen so 5 Meter vor den Menschen, läuft sie gegen die Wand. Stellt fest, okay, das ist ne, diese Wand, ich komme da nicht durch. Und an dieser Keusche steht ein Mann irgendwie am Wasser, hält die Hände in den Brunnen und bewegt sich nicht. Ist halt einfach eingefroren. Und die Frau, die oben da auf der Veranda sitzt, bewegt sich auch nicht, guckt einfach in die Sonne. Und die sind eingefroren. Und das wird genauso im Buch auch beschrieben, würde ich sagen. Da sind wir wieder sehr nah dran. Aber im Buch war das sehr, sehr weit weg. Im Film war der Moment, ich habe mich wirklich kurz gegruselt. Es war gruselig, wie diese Gestalten so nah dran waren. Da hatte ich kurz das Gefühl, ah, das geht jetzt hier in eine andere Richtung. Wir interpretieren das jetzt irgendwie anders. Ich denke gerade, diesen Moment hätte man irgendwie auch, wenn man das Buch mehr interpretieren hätte wollen, hätte man beispielsweise auch in die Angst gehen können, die sich die Protagonistin im Buch nie zugesteht. Aber ein Film hätte das ja gekonnt. Also da dachte ich kurz, da unterscheidet es sich
wirklich. Und das, also letztendlich jetzt, der Unterschied, den du beschreibst, ist einer von, weiß nicht, 500 Metern, wo die Protagonistin steht letztendlich. Und das ist was mich auch, je mehr ich jetzt über das, mehr und mehr frustriert am Film, ehrlich gesagt, dass dieses Buch, wo wir gesagt haben, da könntest du den ganzen Deutsch-LK ein Jahr lang durchfüttern, mit verschiedensten Interpretationen, die das Buch einfach auch hergibt durch die offene Art, wie es geschrieben ist, dass der Film da gar nicht so richtig ein Interesse hat, eine eigene Interpretation zu finden, sondern mehr einen Gedankenstrang genommen hat, den bebildert hat. Und je mehr und mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich auch, die hätten sich da einfach mehr von dieser Werktreue oder vielleicht aus diesem immensen Respekt vor dem Buch, der glaube ich schon spürbar ist.
Ehrfurcht vor dem Buch, Ehrfurcht. Hast du neulich gesagt.
Ehrfurcht, ja.
Ja, so eine Ehrfurcht. Und es stimmt. Ich glaube, man kann den Film sehen und hat einen Eindruck davon, wie das Buch ist.
Ja, der Vibe ist ähnlich.
Ne?
Es ist sehr ruhig, sehr monoton, könnte man sagen,
ja.
Wenn man es weniger mag.
Aber ich bin, umso länger ich drüber nachdenke, bin ich auch bei deiner Einschätzung. Wir hatten ja den Film uns letzte Woche angeschaut, dann war der fertig und ich sagte, oh ja, guter Film. Wäre ein bisschen unkritisch, könnte man meinen.
Kennst du dich eher mit Büchern aus?
Ich kenne mich eher mit bei Büchern bin ich schon durchaus kritisch, aber die lese ich dann in der Regel nicht fertig, habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich sagte irgendwie, ah ja, gutes Buch. Und du sagtest, reden wir im Podcast nochmal drüber. Da würde ich jetzt vielleicht ganz gerne drauf zurückkommen.
Ich will mal nicht so negativ sein, direkt nach dem Film. Also mich beeinflusst total, wenn ich einen Film gucke, wie die Leute drauf sind, mit denen ich den Film geguckt habe. Also das kann tatsächlich auch meinen Eindruck so ein bisschen beeinflussen, in Richtung positiv oder negativ schwenken. Aber ja, ich glaube, ich habe es danach schon so ein bisschen eine Enttäuschung gespürt, weil ich gehofft hätte, das ist mehr eigenständiger, weil ich werde den Film nie wieder gucken.
Schon. Aber wirst du das Buch nochmal lesen?
Ich gehe davon aus, ich werde in ein paar Jahren, sage ich mal, ich habe ja gerade schon wieder ich lese immer 8 Bücher gleichzeitig gefühlt. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Das sage ich selten. Ich interessiere mich eher für Filme als für Bücher. Aber ich habe mir...
Komm, du bist jetzt aber auch kein Filmbro. So ist es jetzt auch nicht.
Ich habe einen Letterboxd-Account. Ich habe 8 Filmpodcasts. Doch. Ich glaube, ich bin Filmbro. Ich kenne auch fast alle Filme von Martin Scorsese.
Wenn du versuchst, jemanden von dir zu überzeugen, es klappt nicht.
Aber gerade auch, weil... Es ist gleichzeitig eine totale Herausforderung, weil das Buch so wenig konkrete... So wenig Plot hat, also, wie gesagt, sie interessiert sich nicht für das Mysterium, sie interessiert sich nicht für die Außenwelt irgendwann mehr, sie interessiert sich nur für einen Kartoffelacker. Und es gibt bestimmt 5 wiederkehrende Stellen, wo sie beschreibt, wie sie den Kartoffelacker mit Kuhmist düngt, und seit sie den Kuhmist hat, wachsen die Kartoffeln viel besser. Und dann gibt es dazu einen schönen Brennnesselsalat, und weil sie kein Salz mehr hat, das hat sie nämlich aufgebraucht im ersten Jahr, leckt sie zwischendurch am Leckstein, und den kriegt dann aber irgendwann die Kuh. Und also das ist so viel, worum es im Buch geht, und das ist natürlich nicht sehr cineastisch jetzt. Wobei wir eine Szene haben, wo sie Kartoffelbrei isst und zwischendurch am Leckstein leckt, ohne dass es erklärt wird. Und da dachte ich mir, das verwirrt vielleicht
ja,
Leute,
stimmt,
die das Buch nicht kennen.
Das weiß man dann vielleicht nicht. Ne? Aber ja, also nehmen wir an, die Protagonistin war in der Wand gefangen, ja, und man hätte eine Kamera drauf gerichtet, dann hätte das wahrscheinlich ungefähr so ausgesehen, weil die ganzen klugen Gedanken sieht man ja von außen nicht. Und was kann Film denn was andere, also was Film klassisch beleuchtet Personen von außen. Dieses Buch im Speziellen beleuchtet sie von innen.
Ja.
Also man merkt was über die Gedankenwelt. Deswegen hier sind wir auch wieder beim Ich-Erzähler, der Ich-Erzählerin. Liebe ich, weil man halt nicht drauf guckt, sondern reinguckt.
Ja, Film trotz Perspektive immer ein drauf.
Immer ein draufgucken. Man sieht ja immer, also klar, natürlich hat man in Filmen auch Gedanken. Das ist der ganze Text, ihre Gedanken, die sie sich macht. Sie beschreibt sich schon auch von außen, was sie trägt, wie sie sich verändert. Da könnte ich vielleicht mal eben dieses wunderbare Zitat rausholen, wie sie ihren Körper beschreibt. Da bin ich dran hängen geblieben und das fand ich schön und fand ich auch irgendwie einen erstrebenswerten Zustand.
Mein Körper, gescheiter als ich, hatte sich angepasst und die Beschwerden meiner Weiblichkeit auf ein Mindestmaß eingeschränkt. Ich konnte ruhig vergessen, dass ich eine Frau war. Manchmal war ich ein Kind, das Erdbeeren suchte, dann wieder ein junger Mann, der Holz zusägte, oder wenn ich Perle auf den mageren Knien haltend auf der Bank saß und der sinkenden Sonne nachsah, ein altes, geschlechtsloses Wesen.
Genau, man hat keine Draufsicht im Prinzip auf den Körper, außer einige Textstellen, wo das folgende Zitat, das ja doch ganz gut beschreibt, wie sie sich auch, und die ähnliche Gedanken macht sie sich auch dann nochmal, wieso sie diese Weiblichkeit und diesen, ja, Male Gaze würde ich jetzt auch behaupten, überhaupt den Anspruch, dass ihr Körper irgendwie zu irgendwas gut sein muss, außer zu funktionieren, das finde ich schon, das finde ich interessant. Und das fand ich war im Film durchaus auch gut dargestellt. Ja, also die Protagonistin, die wir zu Beginn sehen, ist ja schick zurecht gemacht, trägt so ein
Sommerkleid.
Ein Sommerkleid, so hell auch, hohe Schuhe, auch so Pumps und ist irgendwie, hat so lange, schöne Haare. Die Haare sind mir auf jeden Fall aufgefallen und sieht irgendwie so ganz, ganz hübsch aus. Und dann merkt man, wie sie immer mehr so Funktionskleidung trägt. Also zuerst legt sie die hohen Hacken ab und dann zieht sie eine Hose an.
Auch dann irgendwann dann offensichtlich Männerkleidung, so, also weil das ist halt die Kleidung, die noch im Haus ist. So.
Genau, das näht sie für sich dann auch um. Ne? Das sehen wir im Film nicht, aber im Buch. Und dann ganz zum Schluss im Film hat sie die Haare abgeschnitten. Nach diesem Gewaltakt, als der Stier und Lux getötet worden sind. Ach ja, und der tote Mann, aber who cares. Und im Buch wird das aber auch beschrieben. Sie schneidet sich die Haare ab und hier irgendwie ihr Körper ist irgendwie, ihre Periode hat aufgehört und sie ist irgendwie einfach nur noch ein geschlechtsloses Wesen. Mal Kind, mal Mann, mal junges Weib. Und im Film sehen wir das aber auch und das fand ich war auch, hat man ganz gut gemacht, so diesen Verlauf von dieser schicken Frau zu am Ende der Frau mit den raspelkurzen Haaren und den zwei Gewehren und diesem Mantel.
Jetzt, wo du es sagst, hält mir auch auf, dass das ist, was einer Interpretation im Film vielleicht am nächsten kommt, weil eben dieses Haare abschneiden im Buch, lass mich nicht lügen, das ist schon jetzt irgendwie ein paar Wochen her, dass ich es gelesen habe, vor diesem Gewaltakt am Ende kommt, vor diesem Angriff, vor diesem Kontakt mit einem anderen Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist
so. Zu dem Zitat, das wir eben hatten, weil sie einfach egal ist und praktischer ist. So. Deshalb macht sie das. Und im Film wirkt es so, als schneide sie sich, und ich glaube, es ist auch so, sie schneidet sich die Haare ab, nachdem sie den anderen Menschen erschossen hat, was natürlich was ganz anderes aussagt. Sie schneidet sich im Film die Haare nicht ab, weil sie die nicht braucht, weder um für sich schön auszusehen oder für wen anders oder irgendeine Norm gesellschaftlicher Natur zu erfüllen. Und im Film ist es aber so, dass es fast wie so eine Manifestation des Traumas dieser Gewalt. Sie ist jetzt eine andere Person. Das hat fast so was Mönchsartiges vielleicht. Ich habe was Schlimmes erlebt. Ich gehe ins Kloster und befreie mich von allem Außerweltlichen. Und das ist ja schon tatsächlich eine krasse Veränderung einer Sache, die im Buch wie im Film vorkommt, aber im Film was ganz anderes bedeutet.
Ja, absolut. Im Buch ist es wirklich, ich mache das, weil ich muss mir die Haare waschen, die sind mir im Weg, ich schneide die ab. Du hast total recht, das ist wie so eine Traumafolge. Du hast aber gerade was Interessantes gesagt, und zwar sagtest du, ich habe mir die Haare abgeschnitten, weil ich einen Menschen umgebracht habe. So habe ich das gar nicht gelesen, sondern wenn sie sich die Haare abgeschnitten hat, dann aus Trauer, weil dieser Mensch, dieser Mann, das muss vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnt werden, es ist ein Mann, ihre Tiere umbringt, ihren Luchs und Stier. Ich glaube, sie hadert überhaupt nicht damit, dass sie einen Menschen umgebracht hat, weil das Ding, da mache ich mich direkt unbeliebt. Ich kann es verstehen. Ich hätte ihn auch umgebracht.
Jetzt sagst du gerade was, man muss sagen, dass es ein Mann war. Und im Buch würde ich zustimmen, dass es da relevant ist. Im Film würde ich sagen, ist es egal. Ich würde fast sagen, im Film sind beider Geschlechter egal, was im Buch ja gar nicht der Fall ist. Ihr Geschlecht wird, wie wir eben vorgelesen haben, ausdrücklich thematisiert. Und dass es am Ende im Buch ein Mann ist, der, wie auch beschrieben wird, also meine Interpretation, das wird nicht erklärt, aber mein Gefühl ist, das ist jemand, der auch in dieser Situation war wie sie, aber anders als sie nicht in der Lage war, Care zu übernehmen für Tiere, die ihn versorgen, nicht in der Lage war, Care zu übernehmen für sich selbst, der, wie sie es an einer Stelle im Buch auch beschreiben. Ich glaube, das ist ein Zitat, das auch im Film drin ist, der Mensch kann nicht zum Tier werden, er stürzt am Tier vorbei und wird gleich zu etwas völlig anderem. Und das war so mein Gefühl, war, dieser andere Mensch ist eben am Tiersein, am animalischen Überleben vorbeigestürzt und deshalb steht er am Ende da und begeht diesen Gewaltakt. Dass es im Buch ein Mann ist, ist natürlich, wenn es um so viel um Care geht, der Interpretationsansatz, dass der Mann anders als die Frau nicht in der Lage ist, sich alleine um sich zu kümmern und eben verwildert und zu einer Gefahr für alles andere, was da lebt und wächst wird. Und im Film sehe ich das irgendwie gar nicht. Da sehe ich inhaltlich gar keinen Unterschied, ob es da eine Frau gewesen wäre oder, weiß ich nicht, ein Bigfoot.
Diese ganzen Gedanken, die sie sich dann natürlich auch macht von sich als Caregiverin, auch im Vergleich zu Männern, wird im Buch überhaupt nicht deutlich. Ich habe hier jetzt nochmal frech die Textstelle rausgesucht.
Frech.
Frech.
Haben wir das Zitat rechtlich geklärt?
Ich würde an der Stelle mal vorlesen. Es ist die Situation, der Mann kam auf die Alm, hat Stier erschlagen, sie hat Lux zurückgepfiffen, in der Zeit hat sie ihre Knarre geholt oder während sie die Knarre geholt hat, hat der Mann Lux mit der Axt erschlagen und daraufhin hat sie ihn erschossen. Dann ist sie erstmal reingegangen und sie macht ein paar Sachen mit Bella und jetzt kommt. Erst dann fiel mir der Mann wieder ein. Ich wusste, dass er tot sein musste. Er war ein großes Ziel gewesen. Ich hätte ihn gar nicht verfehlen können. Ich war froh, dass er tot war. Es wäre mir schwer gefallen, einen verletzten Menschen töten zu müssen. Und am Leben hätte ich ihn doch nicht lassen können. Oder doch, ich weiß es nicht. Ich drehe ihn auf den Rücken. Er war sehr schwer. Ich wollte ihn gar nicht deutlicher sehen. Sein Gesicht war hässlich, seine Kleider schmutzig und verkommen, waren aus teurem Stoff und von einem guten Schneider genäht. Vielleicht war er ein Jagdpächter wie Hugo oder einer jener Anwälte, Direktoren und Fabrikanten, die auch Hugo so oft eingeladen hatte. Was auch immer er gewesen sein mochte, jetzt war er nur noch tot. Also er wird wirklich, das ist die einzige Beschreibung, die wir haben, aber schmutzig, lottrig, verkommen und hässlich. Und offenbar mit viel Ressourcen, weil aus teurem Stoff, von einem guten Schneider genäht, hat ihm leider nichts gebracht, weil er sich nicht um sich selbst kümmern kann.
Ja, man kann nie wissen, wenn es mal für was nützlich ist, Kartoffelanbau zu können.
Und das fand ich im Übrigen auch krass, also weil sie findet sich ja sehr schnell mit ihrem Schicksal ab. Melkt die Kuh, sortiert Vorräte und legt ja so einen Acker an für Kartoffeln und für Bohnen. Und das fand ich total, was ist das Wort, was ich suche?
Patente Frau.
Patente Frau ist nicht das Wort, was ich nehmen würde, aber ja, das war eine patente Frau, die irgendwie einfach weiß, wie man so Ackerbau betreibt und so. Das fand ich schon überraschend. Wüsste ich nicht, ob ich das so hin.
Also sie erschließt sich so ein bisschen, ne, aus dem Hinterkopf, so aus diesen Kalendern. Sie liest
ja
immer so.
Sie liest, stimmt, sie liest in den Bauernkalender.
So, ja, schwierig, ne? Aber sie hätte ja fast YouTube haben können. Im Film, der ist ja moderner. Das spielt ja in der Jetztzeit.
Das spielt auch nicht in der
Jetztzeit. Nee, die haben doch total modernen hier Mercedes da.
Das spielt in den. Ich hätte jetzt gesagt, in den 70ern hat 80er, das gespielt.
Höchstens. Okay, kein iPhone. Das heißt vielleicht auf YouTube noch irgendwie schnell, wenn das Internet noch funktioniert hätte. Wir wissen ja nicht, wie.
Das ist die Frage, ob das in der Wand das Internet funktioniert hätte.
Was wäre dieser Film, wenn man den in der heutigen Zeit macht und diese Frau ist da allein gefangen und hat nur YouTube? Dann wird sie nämlich wieder Mann. Nach 2 Jahren.
Meinst du, sie startet einen Podcast?
der andere Mensch in der Wand hört ihn dann.
Na, ist die Frage, ne? Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, wo der Mann herkommt, als du meintest, ja, Handy, geht der Empfang, ist der Empfang nur innerhalb der Wand? dann hätte sie ja herausfinden können, weil immer noch, sie ist ja die Wand niemals abgegangen. Sie konnte ja gar nicht wissen, ob sie nicht irgendwo in die Zivilisation.
Die muss ja auch gar nicht rund sein. So wie sie es beschreibt, habe ich auch das Gefühl, die Wand verläuft mehr so schlangenlinienförmig, eher beliebig.
Ja.
Ist jetzt nicht so eine Kuppel, so eine perfekte,
nee, das
die sie da umgibt. Und sie sagt ja auch mehrfach, dass sie gar nicht weiß, wie weit das läuft. Sie geht ja stundenlang zu dieser Alm, also das ist ja schon ein Gebiet.
3 Stunden geht sie da, glaube ich, hin. Genau, und sie ist ja auch in den österreichischen Bergen in so einer Schlucht. Und wenn sie nach vorne, kann sie nicht raus aus der Schlucht. Da ist auf jeden Fall die Wand, das ist ja alles abgelaufen. Und nach hinten wäre sie halt wirklich ins Gebirge reingelaufen, wo ich ja auch schon verstehen kann, so, sie hat da ja ihren Safe Space, sie hat da ja alles, was sie zum Überleben braucht.
Ja, sie muss nicht durch die Wälder stromern und die, ja, das macht
sie
später.
Also sie muss sich kümmern, sie muss sich um das, was sie da ist, also ihr wird alles gegeben, um zu überleben, weil sie hat, ne, also klar, Salz wird alle, geht alle und Zucker hat sie dann irgendwann aufgebraucht, sie führt ja wirklich so ein sehr...
Im Film wird es übrigens wieder ein ganz gutes Leben, finde ich, weil es gibt so eine Szene, da sitzt sie so in der Hütte, umgeben von ihren ganzen Tieren, die da noch leben und Kräuterbündel hängt von der Decke, sie hat
auch das, wo
einen Teller
sie ist,
voller,
ne?
Kartoffeln, genau, da trocknen Pilze, sind so Sachen. Also im Film hatte ich eher das Gefühl, dass das Überleben auch mehr so, ja okay, sie hat jetzt Kartoffeln angebaut und Heu gemäht, check, Land von Milch und Honig.
Du willst ja im Film auch niemanden verlieren. Das Buch ist so großartig, da kannst du dir das leisten, mal über 2 Seiten. Wirklich.
Aber es gibt doch auch, ich weiß nicht, es gab vor, also tatsächlich, das ist jetzt auch vielleicht ein schräger Gedanke, aber ich werde auch den Gedanken nicht los, wie hätte dieser Film sonst aussehen können. Ich denke irgendwie an, ich denke die ganze Zeit vom Winde verweht, Castaway. Mhm. Ich weiß nicht, vom Winde verweht, weil er verweht ist, vom Flugzeugabsturz.
Das ist ein ganz anderer Film, aber den können wir aufnehmen, Film. Tatsächlich. Müsste ich noch.
Das ist ein Romanverfilmung?
Das ist ein Roman, den Roman habe ich auch. Der ist richtig dick.
Das ist auch
aber
eine Robinsonade.
Nicht,
aber das ist ja
Robinsonade.
Das ist nicht so Geschichten über Gestrandete so.
Ach so, nee, das ist es gar nicht. Nee, das ist, da sind viele, viele, viele Menschen.
Und hier ist nämlich der Gedanke, der mich nicht loslässt, wenn man diesen Film machen würde und sagt, wir wollen nicht ein bebildertes Hörbuch machen. Was okay ist, so, und ich hoffe, dass dieser Film viele Leute dazu bringt, das Buch zu lesen, weil das Buch ist wie der Film nur noch 5-mal vielschichtiger.
Besser.
Und besser. Wie hätte dieser Film aussehen können, wenn man ihn vielleicht klassischer als Film umgesetzt hätte? So. Und das kann man ja machen und irgendwie cineastischer darstellen. Also gerade dieses ganze Tun und Handeln von ihr ist ja was eigentlich im Film sehr gut passt. Besser eigentlich als was Vorgelesenes offscreen. So. Und ich frage mich, wäre es ein besserer Film gewesen, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, wir verzichten auf das Allwissen des Berichts, der das Buch ist. Also das Buch ist ja geschrieben aus der Perspektive schon, dass alles passiert ist. Wenn der Film einfach chronologisch wäre, wir mit ihr dieses Abenteuer erleben, wären wir vielleicht als Zuschauende mehr in diese Hilflosigkeit reinkommen, indem wir sie nicht sagt, dass es so sich erschlagend hilflos anfühlt, sondern dass wir diese Szene aus dem Buch sehen, wo sie versucht, die Wand abzustecken und dann irgendwann merkt, oh mein Gott, soll ich jetzt hier mit 10 Millionen Stöckern tagelang rumlaufen? Das ist ein total sinnloses Unterfangen, dass man es einfach sieht. So, dass sie vielleicht ihre Gedanken der Einsamkeit, so wie, also keine Ahnung, sie hat Katzen und Hunde und alle Katzen- und HundehalterInnen, die ich kenne, sprechen mit ihren Tieren. Und ich frage mich, wäre es ein besserer Nutzen von Madina Gedeck gewesen, wenn man sie vielleicht Dialog aufsagen lässt in einer Szene, statt sie irgendwie ein Buch lesen zu lassen in so einem Podcast-Studio, wie wir hier machen.
Ja, da hast du gerade die Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte, weil ich dachte, ja, da ist total was dran, gerade an dieser Szene. Ich habe die auch im Buch wirklich sehr bildhaft vor mir gesehen, wie sie diese Wand so absteckt und sie läuft ja auch 1-2 Mal davor und tut sich auch übel weh. So, also weil man kann sie ja nicht sehen, aber sie fühlt sich an wie eine Glasscheibe, eine sehr saubere wahrscheinlich, weil man sieht sie nicht. Und genau, da wird es beschrieben, sie steckt das so ab. Und da dachte ich auch, ja, gute Idee tatsächlich. Einfach nur wirklich drauf, also ohne diese Introspektive, wirklich nur drauf zu gucken, drauf zu filmen, aber dann dachte ich, okay, das wäre dann aber schon ein vielleicht langweiliger Film, weil es gibt keinen Dialog. Genau, aber natürlich könnte Martina, also die Schauspielerin, pass auf, ich habe eine Idee.
Ihr seid per du und Martina?
Martina und ich, wir sind per du. Seit
Bader-Meinhof-Komplex.
Seit dem Bader-Meinhof-Komplex bin ich Fangirl der ersten Stunde. Man bringt es ins Heute. Und sie hat wirklich ihr Handy dabei und chattet mit ihrer Freundin auf der anderen Seite der Wand. Oder sie, ja, keine Ahnung, ist das blöd, aber irgendwie müsste man.
Ja, ist schon
man,
was anderes, ne? Aber es ja, ist es auf ist jeden ganz Fall was anderes. Ist die Sage, was, also ein bisschen mehr. Also das,
du kannst keine andere Person dazu tun, mit der sie sich irgendwie unterhalten
kann.
Ich würde
das total authentisch finden. Ich meine, Tom Hanks hat auch einen Oscar gewonnen, dafür, dass er mit einem Volleyball-Dialog geführt hat. Das war ja der Hack in dem Film, ne? Da findet er diesen Volleyball und malt ein Gesicht drauf und spielt damit, weil er so einsam ist. Ich fände es total, hätte man schon machen können mit den Tieren.
Auf jeden Fall.
Mit den Tieren reden.
Also die Beziehung zu Lux, sage ich, gibt es auch her. Das ist ja eine sehr starke Beziehung, die sie hat zu dem Hund.
Und auch das Ertragen von Stille hätte ich vielleicht passend gefunden. Ich habe ja letztens im Kino...
Entschuldigung.
Fandest du schon zu still?
Ich fand den Film schon zu still. Ich war zwischendurch wirklich froh, wenn Musik lief. Ich habe das nicht so gut ausgemacht.
Du bist nämlich letztens nicht mit ins Kino, als hier Jean Dielmann lief, was so ein 3,5-stündiger Film ist über eine Hausfrau. Letztendlich, die man minutenlang ungeschnitten beim Kartoffelschälen und in ihrem Alltag tatsächlich sieht. Auch ein sehr, es ist ein anstrengender Film wirklich, den zu gucken. Allein durch die Langsamkeit. Aber es ist durchaus was man machen könnte. Also man könnte verschiedene Wege gehen, glaube ich, die ich beide interessanter gefunden hätte. Wir machen einen sehr introspektiven Arthouse-Film oder wir machen vielleicht ein bisschen was, was ein bisschen die Spannungselemente betont des Buches, die ja durchaus da sind und das mehr in so ein Action ist übertrieben, aber ein bisschen handlungsreicher reintreibt. Was auf jeden Fall aber in beiden, glaube ich, interessanter gewesen wäre als Film, wäre eben, wir hätten ihre Gedanken nicht gehört. Das heißt, wir hätten uns vollständig als Publikum selbst fragen müssen, okay, warum handelt die Frau eigentlich, wie sie tut? Und das gleicht man ja dann auch permanent ab mit, was würde ich tun in dieser Situation, weil die so greifbar ist. Ich glaube, das ist die Chance, die der Film sich genommen hat, selber so vielschichtig und auch ein bisschen rätselhaft zu sein wie das Buch. If you know what I mean.
Ein bisschen vielleicht. Du hast gerade die Frage gestellt, dass man sich die Frage stellt, was würde ich tun? Was würdest du tun hinter der Wand? Wacht auf.
Bist du mit einem Hund allein in der Hütte? Ich habe mal den Marsianer gesehen mit Matt Damon. Das ist eigentlich die gleiche Geschichte. Da ist er auf dem Mars gestrandet und muss auch Kartoffeln anbauen mit seinem eigenen Kot, glaube ich, düngen.
Also, auf dem Mars hast du doch gar keinen Sauerstoff.
Ja, der ist auf so einer Mars-Basis dann. Aber da zurückgelassen so.
Okay.
Also ähnliche Situation tatsächlich. Ja. Vielleicht ein ganz guter Vergleich, weil es geht viel um Kartoffelanbau auch in diesem Film.
Okay.
Und ich glaube jetzt, nachdem ich die Wand gesehen habe und diesen Film gesehen habe, wüsste ich ungefähr, glaube ich, also ich würde mich selbstbewusst fühlen, dass ich Kartoffeln anbaue. Das wäre auch mein erster Gedanke, glaube ich, weil jetzt habe ich mehrere Survival-Geschichten irgendwie konsumiert, die mir die Bedeutung von Kartoffeln nahe bringen.
Ja, Kartoffeln auf die Eins.
Normale Kartoffeln auf die Eins. Was wirst du tun? Wirst du direkt auf die Alm wandern und dich deinem Schicksal ergeben in der Sonne?
Also ich glaube, ich teile ja die Abneigung der Protagonistin überhaupt nicht. Ich kann ja Müßiggang sehr gut vertragen und brauche auch wirklich keine Care-Arbeit. Also ich mache das schon, das ist okay. Aber so, ich brauche das nicht, um zu überleben. Ich glaube, ich würde besser ohne Care-Arbeit leben. Aber wo kommen wir dahin? Das ist schon eine gute Frage. Ne? Also eine care-befreite Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der möchte ich nicht leben. Also Care, super wichtig. Aber was würde ich machen? Ich glaube, ich hätte sehr viel mehr nach einer Fluchtmöglichkeit gesucht. Ja. Ich glaube, ich hätte mich meinem Schicksal nicht hingegeben und ich würde es anders halten als die Protagonistin, die nämlich sagt, sie sei zu alt für Suizid. Ich würde den Suizid wohl in Betracht ziehen. Ich hätte gesucht, wo ich aus dieser Wand rauskomme. Wahrscheinlich wäre ich in Panik irgendwo hingerannt, hätte mir ein Bein gebrochen oder so. Also die Protagonistin hat das schon gut gemacht, ne? Also
wie in diesem Film, wo sich der Typ in der Bergspalte mit dem Löffel den Arm abhackt.
72 Hours.
Ja, vielleicht. 72 klingt nach einer realistischen Zeit, die man überleben kann.
Da hängt er so in so einer orange-sandfarbenen Spalte fest.
Nie gesehen, wer kann ich nicht gucken.
Ich glaube, ich habe den tatsächlich gesehen.
Okay. Na, deshalb willst du nie wandern gehen.
Ja, nee. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das die große Angst.
Ich will jetzt eigentlich nochmal auf den Punkt kommen, ob diese Aspekte, die jetzt auch hier im Gespräch so zentral sind, als der Antrieb der Figur, diese Care-Arbeit, dass das im Film nicht präsent ist. Wie sehr liegt das daran, dass Regisseur und Drehbuchautor ein Mann war, der eben Aspekte rausgepickt hat? Und jetzt mal überspitzt gefragt, hat das was mit dem Geschlecht des Filmemachers zu tun, dass er sich diesen Aspekt, diese großen Gedanken über Leben und Tod, Leben nehmen, wer darf das, Zerstörung im Endeffekt, dieser Aspekt, der im Buch eine minimale Rolle spielt. Wirklich, es ist ja so schockierend, das Ende des Buches, weil es so trotz vormaliger Ankündigung trotzdem noch aus dem Nichts kommt, dass da auf einmal ein anderer Mensch ist. Das ist gar nicht das Schockierende eigentlich. Es ist schockierend, dass er Leben zerstört, wenn es die ganzen 200 Seiten davor eben darum ging, Leben zu erhalten. Ja, und ist es dem Geschlecht geschuldet, meinst du, dass das der Aspekt war, den er aus dem Buch mitgenommen hat?
Dass er die ganzen 279 Seiten nicht die Care-Arbeit gelesen.
Oder vielleicht nicht interessant genug waren. Oder diesen anderen Aspekt.
Frauenthema.
Ist auch ein Frauenroman, ne? Ist so ein Frauenbuch.
Bei Amazon steht es unter Frauenliteratur.
Das ist wirklich lächerlich. Gibt es die Kategorie Männerliteratur?
Männerliteratur oder Sachen für Männer gelten ja doch als allgemeingültig. Was für Männer ist, ist für den Mensch. Und für Frauen sind halt Frauensachen. Das sehen wir doch bei, wenn wir von der Fußball-WM sprechen, sprechen wir nicht von der Fußball-WM der Männer. Wir sprechen von der Fußball-WM und meinen die Fußball-WM der Männer.
Ist man der richtige Mensch, um dieses Buch zu verfilmen, denn wenn man eine vielleicht eingeschränkte Perspektive hat und diesen Unterschied nicht sich bewusst macht. Ich habe das Gefühl, das spielt gar keine Rolle im Film.
Ich würde auch sagen, ich fand auch das Buch, das waren für mich auch die eindrücklichsten Gedanken oder auch die meisten Gedanken, die sie sich gemacht hat. Okay, warum tue ich das? Weil ich das machen muss. Das ist ja auch so ein bisschen, also es dreht sich sehr viel um Care. Sie reflektiert ja über ihre Kinder, um die sie sich gekümmert hat, dann um ihren Mann, um den sie sich gekümmert hat. Und sinniert viel über die Tiere, um die sie sich kümmert. Ja, also irgendwie auch Bella, die trächtige Kuh, die sie ja ganz zu Anfang findet und die ja ihr Schicksal der Sesshaftigkeit dann auch besiegelt, wie du vorhin auch schon ganz ähnlich gesagt hast. Ist halt eine Mutter, ne? Hält dann halt sie und den Luchs und die Katze und Tiger und Perle, was die Kinder der Katze eher sind, am Leben, bekommt dann dieses Baby, wird dann erneut schwanger von ihrem eigenen Sohn. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben im Übrigen. Wir haben uns das gefragt, wie ist das, wenn eine Kuh sich von ihrem eigenen Sohn, erwachsenen Sohn schwängern lässt? Ist das ein Problem? Schreibt es uns in die Kommentare. Und das wird im Film gänzlich ausgeblendet. Natürlich kümmert sie sich da im Film um weniger Tiere als im Buch. Ja, Tiger, der irgendwie auch schon wichtig ist.
Justice for Tiger ist gar nicht im Film.
Ist gar nicht im Film. Und auch die toten Kätzchen, die im Buch geboren werden, ja, so eine, fand ich auch eine krasse Metaphorik, finden im Film ja auch keinen Eingang. Mit Sicherheit wäre es ein anderer Film gewesen, wenn eine Frau das gemacht hätte. Ich denke aber auch, es wäre ein anderer Film gewesen, wenn ein anderer Mann das gemacht hätte. Also
sagen wir Buch feministisch, Film nicht. Unser Check. Ich habe noch so halb im Scherz aufgeschrieben, beides besteht den Bechdel-Test nicht, der ja so eine sehr pauschale Stichprobe ist. Gibt es in einem Film zwei Frauenrollen mit Namen, die sich unterhalten über was anderes als einen Mann?
Genau, das sind die drei Fragen.
Kann diese Geschichte qua Konstruktion nicht, aber scheitert der Film trotzdem noch mehr, weil es am Ende viel mehr um den Mann geht.
Würdest du sagen, es nimmt so viel Raum ein?
Es nimmt nicht viel Raum ein, aber wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, welche Zitate im Vorfeld rausgewählt wurden, die ja alle hinleiten auf ihre Entscheidung am Ende. Sie nimmt ein Leben, das erste Mal, und sie sinniert davor so viel darum. Auf eine Art könnte man das dem Film jetzt unterstellen, aber ist ein bisschen überspitzte, boshaft fast.
Ich muss dich leider korrigieren. Das ist nicht das erste Mal, dass sie ein Leben nimmt, weil sie geht ja durchaus auf
sie
die Jagd.
Sie geht jagen, das stimmt. Größeres Thema als der Mord am Mann.
Auf jeden Fall, da denkt sie viel drüber nach. Nämlich auch, weil sie es zu Beginn nicht ganz so gut kann. Sie übt da, also muss da irgendwie üben. Das ist ja auch ein Aspekt, der im Film sehr groß ist. Sie denkt da ganz viel drüber nach, dass sie das überhaupt nicht will. Aber sie muss das tun, weil sonst wird sie halt verhungern.
Am Ende musste sie es auf eine Art auch tun, weil es war diese, sie hat ja gar keine Wahl, und sie ist ja dann auch mit dem Zitat, das gewählt wurde, ganz froh, dass sie gut genug war, den im ersten Schuss zu töten, weil sie ja selber, und das ist einer der letzten, mit der letzten Sätze im Film, du hast gerade auch schon vorgelesen tatsächlich vorhin, wo sie überlegt, hätte sie ihn töten können, wenn er noch gelebt hätte. Und dann ist sie erst sicher und dann ist sie unsicher und dann weiß sie es nicht. Am Ende weiß sie es aber nicht, sie ist aber froh, dass sie diese Entscheidung nicht treffen musste.
Ja, absolut. Aber ich sag ganz klar, sie hätte ihn töten müssen mit diesem Mensch, der so viel Gewalt in ihr Leben gebracht hat. Der hat es jetzt auch 2,5 Jahre lang nicht hinbekommen. Hast du doch gar keinen Bock, mit dem zusammenzuleben und dir, also sie hätten ja irgendwie, natürlich, du bist 2,5 Jahre isoliert, triffst einen Menschen, wenn der nicht tot gewesen wäre, hätte sie irgendwie, sie hätte sich um den kümmern müssen. Es ist das Beste, was ihr passieren konnte, dass sie den direkt im Affekt, sage ich, umgebracht hat.
Hier steckt eine weitere interessante Interpretation für einen Film, wenn man sagt, okay, es ist schwierig, einen Film zu machen, wo es keine Menschen miteinander interagieren. Man hätte ja das viel stärker umdeuten können, man hätte den Mann viel mehr reinholen können und viel sichtbarer vielleicht zeigen können, das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der sich um sich kümmern kann, die Frau, und einem Menschen, der sich nicht um sich kümmern kann, und am Ende kommt es vielleicht dazu, dass sie ihn töten muss. Werden sehr weit weg vom Buch, aber vielleicht wäre das auch was eine Möglichkeit, diesen spannenden Gedanken einzufangen, der so halt irgendwie fehlt. So kommt er fast wie so ein Monster aus dem Nichts. So, es könnte genauso gut
ein. Ja. Das ist ein total interessanter Gedanke, finde ich auch, dass man, keine Ahnung, man zeigt ihr Leben, man zeigt sein Leben, man zeigt ihr Leben, man zeigt sein Leben irgendwie immer so abschnittsweise. Sie ackert die Kartoffeln, er, keine Ahnung, was er macht, versagt auf ganzer Linie. Und es wäre tatsächlich spannend. Ich denke aber, es wird, ja nee, vielleicht wollen wir in diesem feministischen Buch nichts von Männern lesen, die sich nicht um sich kümmern können. Also ich glaube, es wäre spannend, aber ich würde das sehr kritisieren, wenn der Film das gemacht hätte. Es wäre spannend, auf jeden Fall. Im Gedanken, im Buch habe ich auch gedacht, boah, will ich wissen, woher der Mann kommt? Will ich mir da mehr Gedanken machen? Nee, vielleicht will ich einfach nur sagen, gut, dass er tot ist. Ich komme hier gar nicht gut weg, glaube ich.
Gar nicht gut weg kommt auch der Regisseur Julian Bölzler, wie ich bei der Recherche gemerkt habe, was sehr gut tatsächlich zu diesem Punkt passt. Es gab 2024 tatsächlich Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen ihn und einen anderen österreichischen Regisseur noch, wofür er sich wohl entschuldigt hat, ist so aggressives Gehabe und Rumschreien am Set. Ich las auch was von Sachen, die in Richtung sexualisierter Gewalt gingen. Honestly, fast scheißegal an dem Punkt, weil allein das jemand, der offensichtlich zugegebenermaßen zumindest früher mal an Sets mit so Machtdemonstrationen aufgetreten ist, schon mal grundsätzlich der falsche Mensch. Auch für so eine Geschichte, wo es am Ende darum geht, dass ein Mann auftaucht und eine Machtdemonstration ausübt.
Guter Gedanke.
Guter Gedanke.
Guter Gedanke.
Können wir so einen Jingle vielleicht einbauen? Der würde natürlich die ganze Zeit spielen, dann, wenn nur gute Gedanken haben. Und wie endet das Buch aber auch? Und das Buch endet wie der Film.
Ja, ganz ähnlich.
Und das ist ganz, ganz wichtig auch, weil dieser letzte Satz finde ich total wichtig ist eigentlich für die Interpretation, auch für den Gedanken, dass diese Frau das alles überlebt wegen Care-Arbeit.
Weil sie sich um was kümmern kann, weil sie so einen inhärenten Trieb, so einen inhärenten Sinn irgendwie da drin findet, und das beschreibt sie auch als das einzig Menschliche, und das würde ich ja auch mitgehen. Das ist das Menschlichste, sich umeinander zu kümmern. Wenn wir aufhören, das zu tun, dann sind wir keine Menschen mehr.
Heute am 25. Februar beende ich meinen Bericht. Es ist kein Blatt Papier übrig geblieben. Es ist jetzt gegen 5 Uhr abends und schon so hell, dass ich ohne Lampe schreiben kann. Die Krähen haben sich erhoben und kreisen schreiend über dem Wald. Wenn sie nicht mehr zu sehen sind, werde ich auf die Lichtung gehen und die weiße Krähe füttern. Sie wartet schon auf mich. Das ist ein Satz, der mir tatsächlich erst so bewusst geworden ist, wie wichtig der für das ganze Buch ist, als wir ein bisschen drüber gesprochen haben, also es ein bisschen gesagt ist auch, weil das Buch eigentlich endet mit dieser extremen Gewaltexplosion. Und was macht sie? So Krönchen richten, weitermachen. Ihr Hund ist tot, ihr Stier ist tot.
Okay, die Katze lebt noch.
Die Katze lebt noch. Bella lebt noch. Aber sie hat sich schon längst das nächste Lebewesen gesucht, um das sie sich kümmern kann. Ja. Und selbst wenn es eine Krähe ist.
Ja.
Das ist auch im Film, und das hängt im Film fast dann dadurch, dass dieser Kontext fehlt, ein bisschen, dengelt so ein bisschen rum.
Das hat man versucht so reinzubringen, aber ich fand auch, das passte da gar nicht so richtig rein. Also weil dieses Schlusswort im Buch von ihr ist so groß irgendwie. Es ist so groß und so ein Abschied, das schafft der Film irgendwie nicht so richtig. Weil sie die Krähen im Film dann auch sieht. Sie ist ganz nah an denen dran. Und das habe ich mir im Buch auch immer anders vorgestellt.
Ist ziemlich eindeutig, was wir besser fanden. Also, dieses Buch hat uns beide nachhaltig bewegt, zum Denken angeregt, dazu angeregt, einen Podcast zu starten, was man ihm vielleicht als Minuspunkt eintragen muss, weil ich brauche die Welt nicht mehr Podcasts.
Aber ich glaube, unserer wird ganz spannend.
Ich glaube auch, ist ganz gut. Ne? Schreib's in die Kommentare. Ja, halt Marlene Haushofer ist schuld im Zweifel, dass wir einen Podcast gestartet haben.
Also ich würde, also wenn du mich fragst, ich fand das Buch großartig, ich hatte es ja zu Beginn schon gesagt, wahrscheinlich eines der Bücher, über das ich mit Abstand gesprochen habe, also von der Menge her.
Am meisten.
Mit Abstand am meisten gesprochen habe. Und der Film, würde ich sagen, kann man sich schon angucken. Ich finde, es ist kein schlechter Film.
Nein.
Es ist ein Film, der ist total nah am Buch. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein, würde ich sagen.
Wenn man den Film mochte, sollte man unbedingt das Buch lesen.
Ja, das auf jeden Fall, wenn man überlegt, ob das Buch Die Wand etwas für einen ist. Und man kann nicht so gut committen, weil 279 Seiten. Dann guckt man sich den Film an. Und wenn der einem gefällt, wenn man die Sprache schön findet, wenn man Gefallen findet an dieser nüchternen Art, mit der diese schrecklichen Dinge, die passieren, beschrieben werden. Wenn einem der Film gefällt, dann sollte man das Buch lesen. Und wahrscheinlich wird einem das Buch dann besser gefallen.
Ja, das Buch ist in dem Fall auf jeden Fall einfach mehr von dem, was man im Film sieht. Viel mehr.
Ja.
Ob es verfilmbar ist, das Buch, ist jetzt noch eine Frage, die ich mir hier notiert habe auf meinem Moderationskärtchen.
Ich würde sagen, es wurde gefilmt, wir haben den Film gesehen.
Aber ich meine angemessen. Ist das Buch angemessen verfilmbar? Wir haben ja schon eine Mängelliste, die mailen wir gleich auch noch vielleicht der Produktionsfirma, die freut sich 15 Jahre später, dass eine random eine E-Mail kriegt. Hey, wir haben einen Podcast und wir haben Kritik.
Wir haben Kritik.
Also ich glaube, da das Buch so offen ist, stecken da, wenn man will, noch 5 grundverschiedene Verfilmungen drin.
Ja.
Ob man sie braucht, ist die Frage, weil dieses Buch so, ich glaube, man könnte es machen mit diesem Stoff.
Man müsste es nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, wie du das vorhin schon gesagt hast, dieser Film pickt sich einen Strang raus und gibt den so nah am Buch wieder, wie ich es mir vorstellen kann. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Aber ich sage, dieses großartige Buch verfilmt man genau richtig, wenn man möglichst nah dran bleibt. Also würde ich sagen, das ist ein verfilmbares Buch. Ja.
Wenn ihr es anders seht, schreibt uns doch eine E-Mail. Und zwar an leserbrief@raummaschine.de. Das fände ich tatsächlich sehr schön, weil Nessie hat es vorhin schon erwähnt. Sie hat in einem Lesekreis auch über dieses Buch gesprochen und finde den Austausch total wertvoll. Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Also wenn ihr irgendwie Gedanken habt zu dem, was wir hier an Quatsch verzapft haben oder an kluge Gedanken hatten oder ob ihr noch einfach kluge Gedanken dazu habt.
Kluge Gedanken, immer her damit.
Oder euren Pitch. Wie sieht eure Verfilmung von Die Wand aus? Schreibt einfach eine E-Mail an leserbrief@raummaschine.de und wenn da tatsächlich was ankommt, das muss man schauen, das ist erste Folge Podcast aus dem Nichts, mal schauen. Wenn da was ankommt, dann greifen wir es einfach beim nächsten Mal auf, würde ich sagen. Wir haben nämlich schon auf jeden Fall eine Kombination aus Buch und Film, die wir als nächstes besprechen würden wollen gerne.
Da wollten wir Nightbitch besprechen.
Oder Nightbitch besprechen.
Oh ja, da freue ich mich auch drauf.
Genau, von Rachel Yoda ist die Autorin, das muss die Regisseurin nachgucken. Dann eine Regisseurin, übrigens auch ein Buch, das glaube ich von einem Mann unverfilmbar gewesen.
Ich würde auch sagen, man merkt es auch, dass das eine Regisseurin ist. Aber da greifen wir jetzt vorweg.
Wir wollen nicht vorweggreifen. Genau, der Roman Nightwish von Rachel Yoda aus dem Jahr 2020, glaube ich. Und der Film von Marielle Heller aus dem Jahr 2024. Ein Film über Care-Arbeit auch.
Doch,
wie
mal
kann
wieder
das denn passieren?
Upala.
Und ein Buch auch. So. Also, auch wenn ihr Lust habt, mitzugucken, mitzulesen, macht das doch. Also wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch, wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung dalasst. Natürlich ist das, sage ich aus jahrelanger Erfahrung mit erfolglosen Podcasts, sehr wichtig dafür, dass andere Leute diesen Podcast entdecken einfach. Und schickt ihn einfach gern weiter an Leute, die vielleicht Die Wand gut fanden oder sich für Nightbitch interessieren oder für Bücher und Filme. Hoffen wir, ihr hattet so viel Spaß an diesem Gespräch wie wir.
Ja, wir hatten Spaß.
Ja. Dann sagen wir uns einfach mal ciao.
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 Ciao, Kakao.
Tschüss mit Ös.
Tschüss mit Ö.
Tschüsseldorf.
Bis bald, Rian.
Tschüss auf John Lennon.
See you soon, Sailor Moon.
See you later, Alligator.
After a while, Crocodile.
Na, du hast gewonnen.
Danke.
Ciao.
Ciao.